Was ist ein gelungenes Leben? Diese Frage stellen sich heute sehr viele Menschen. Der Papst stellt die Gegenfrage. Er fragt, liebst du? In der folgenden Sendung wollen wir das Leben von Papst Johannes Paul II. Vor seinem Pontifikat betrachten und uns fragen, war es ein Leben als Antwort auf die Frage, liebst du? Es wird spannend, bleiben Sie dran. Liebst du? Gibt das Leben von Johannes Paul II. Eine Antwort auf diese Frage? Im Studio heute begrüße ich Direktor Thomas Maria Remmel.
Danke.
Er schreibt gerade ein Buch über die Theologie und die Philosophie von Papst Johannes Paul II. Direktor Remmel, gibt es wichtige Ereignisse in der Kindheit von Johannes Paul II., die man als Schlüsselerlebnisse bezeichnen könnte?
Papst Johannes Paul II. Wurde als Karol Wojtyła mit bürgerlichem Namen 1920 im Mai, am 18. Mai, in Wadowice geboren. Sein Vater war Leutnant, seine Mutter übrigens schon relativ alt bei der Geburt, 40 Jahre. Und er stammt vom Fuße der Hohen Tatra, unweit entfernt von Auschwitz, ein paar Kilometer. Als Kind war sein Leben sehr geprägt auch vom Leiden. Seine Mutter starb bereits, als er 9 Jahre alt war. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, die Jugendgedichte des Papstes. Es ist kürzlich erschienen. Er hat mit 19 Jahren ein Gedicht über seine Mutter geschrieben. Ich möchte nur ein paar Verse vortragen, wo ein bisschen was von seinem Geist, seiner Beziehung auch zu seiner Mutter ausgedrückt wird. Meiner Mutter, über deinem weißen Grab blühen weiße Lebensblumen. Oh, wie viele Jahre sind schon vergangen, ohne dich, geflügelter Geist. Über deinem weißen Grab kniete ich mit meiner Trauer, oh, wie lange das schon gewesen war, und heute scheint es so kurz zu sein. Es war ungefähr zur Zeit seiner ersten Heiligen Kommunion. Am Tag seiner ersten Heiligen Kommunion hat er auch das Kapulier aufgelegt bekommen vom Berge Karmel, kam dann in die Schule, oder er war ja schon dann in der Schule, galt als ein sehr guter Schüler. Ein Mitschüler hatte über ihn gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals eine Note hatte, die schlechter war als sehr gut. Also es ist natürlich schon eine tiefe und große Qualifikation. Und eine Lehrerin von ihm hat mal über ihn gesagt, es war schwierig, ihn zu unterrichten, weil man immer den Eindruck hatte, dass er mehr weiß als einer selber. Von seiner Grundart her war er eher zurückhaltend, was seine Gefühle betrifft, war sehr interessiert am Sport, Fußball. Seine Position war die des Verteidigers, ob jetzt rechter oder linker Verteidiger, ich weiß es nicht. Es gibt ja auch die Position des mittleren Verteidigers. Aber auch ein ehemaliger Schulfreund von ihm hat gemeint, er hat vor allem auch Sport getrieben, um robust zu sein, weil er körperlich doch eher schwach war. Er hatte eine ältere Schwester, Olga, die aber kurz nach der Geburt gestorben ist. Dann hatte er noch einen Bruder, der sehr viel älter war wie er, Edward. Er war Arzt. Und als Karol 12 Jahre alt war, hat sein Bruder sich angesteckt an Scharlach und ist daran gestorben.
Also jetzt haben wir schon 3 Personen, die früh im Leben von Karol Wojtyła gestorben sind.
Genau, seine beiden Geschwister.
Und seine Mutter.
Ja. Übrigens, sein Zugang zu dem Ganzen, eine Lehrerin hat zu ihm gesagt, armer Karol, es ist auch dein großer Bruder gestorben. Dann soll er damals geantwortet haben, das war Gottes Wille. Mhm. Die Lehrerin hat sich sehr beschämt gefühlt aufgrund solch einer Antwort.
Ja, und das Leben, das er führte, war ja sicher nicht von Reichtum begleitet.
Nein, es waren sehr bescheidene Verhältnisse, in denen er groß geworden ist. Aber obwohl er seine Familie sehr früh verloren hat, blickt er sehr glücklich und sehr dankbar auf diese Zeit zurück. Und alle seine Verdienste schreibt er eigentlich seiner Familie zu.
Wie war eigentlich sein Verhältnis zu seinem Vater? Das war ja wohl der einzigste Familienangehörige, der ihm dann noch geblieben ist.
Das wird sehr deutlich, wenn man den weiteren Lebensweg verfolgt. Er war im Gymnasium, Kardinal Sapeia kam auf Besuch nach Badovice, hat die Stadt visitiert und kam unter anderem auch ins Gymnasium. Und Karol Wojtyła war damals der Sprecher der Marianischen Kongregation der Jungs an dieser Schule. Und er durfte den Kardinal begrüßen. Der Kardinal hat gesagt, also so ein beeindruckender junger Mann, der müsste doch Priester werden. Aber Wojtyła hat damals geantwortet, ich möchte nicht Priester werden, ich möchte Philosophie studieren, ich möchte lieber polnische Literatur studieren. Und nach dem Abitur ging er auch mit seinem Vater nach Krakau, hat dort das Studium begonnen, Literatur. Und sein Vater war derjenige, der sich um ihn gekümmert hat, wie eine Mutter. Hat ein sehr inniges Verhältnis, über das er an sich sehr wenig gesprochen hat, wo man auch nicht sehr viel weiß. Man weiß zum Beispiel, dass Karol Wojtyła oft nachts aufgestanden ist, seinen Vater betend, kniend, den Rosenkranz betend gesehen hat. Und als sein Vater dann starb, er war damals nicht dabei, da ist er ein richtiges Loch gefallen, weil sein Vater ihm so am Herzen lag. Es hat lang gebraucht, bis er das Ganze überwunden hat.
Wichtig in dem Leben eines Priesters ist es ja immer, wie hat ihn Gott zu der Erfahrung geführt, dass er berufen ist zum Priestertum? Können Sie da was dazu sagen?
Viele seiner Freunde haben immer zu ihm gesagt, du müsstest doch eigentlich Priester werden. So wie du verfasst bist, was du alles machst und auch sein Umfeld. Dieser Jan Tyranowski, ein Laie, der ihn angeleitet hat, der mit ihm diesen lebendigen Rosenkranz hochgezogen hat, wo die Jungs jeden Tag den Rosenkranz beten mussten, einmal im Monat auch zusammengekommen sind. Aber nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war das Studium nicht mehr möglich und er musste im Steinbruch arbeiten oder auch in einer Chemiefabrik. Und es waren 4 Jahre, wo er sich wirklich geschuftet hat. Und in dieser Zeit ist seine Berufung auch gereift zum Priestertum. Es war eine Zeit, in der er auch sehr viel Leid erfahren hat. Einmal haben die deutschen Soldaten eine Razzia gemacht, in dem Haus, wo auch er war. Er war der Einzige, der nicht mitgenommen wurde. Die Soldaten haben die Tür nicht geöffnet. Er lag hinter der Tür mit ausgebreiteten Armen, das Gesicht auf dem Boden und betend. Oder einmal, da war er auf dem Heimweg vom Steinbruch und wurde von einem deutschen Militärlastwagen angefahren, blieb liegen. Und erst nach gewisser Zeit hat ein deutscher Offizier sich seiner angenommen, ihn dann auch ins Krankenhaus gebracht, sodass er wieder zu Kräften gekommen ist. Aber in dieser Zeit ist der Wunsch gereift, Priester zu werden und auch die Sicherheit.
Die Deutschen haben ja furchtbar gewütet in Polen. Wie viele Polen sind umgekommen? Wie viele Priester haben damals ihr Leben gelassen? Kann man das sagen?
Es sind 6 Millionen Polen zur Zeit des Dritten Reiches umgekommen. Ein Drittel auch des ganzen Klerus ist gestorben. Das waren 5000 Priester. 5000.
Eine schreckliche Zeit. Was hatte denn der Karol Wojtyła für Freunde oder Bekannte in dieser Zeit? Das ist ja auch oft prägend für seine Entwicklung.
Seine Freunde und Bekannten, das waren zum Beispiel sehr viele jüdische Freunde. In Wadowice waren 9000 Einwohner, 3000 davon waren Juden. Viele sind umgekommen im Dritten Reich, er hat sehr viele Juden verloren. Er hat immer aber auch ein sehr gutes Verhältnis auch zu seinen jüdischen Freunden und Mitbürgern gepflegt und gehabt. Das hat sich später sicherlich auch durchgetragen in seinem Pontifikat. Als er die Synagoge in Rom zum Beispiel besucht hat, das war ja ein Ereignis in der Geschichte. Aber wenn wir zurückschauen nochmal auf seine Zeit, 1942 ist er dann in das Untergrundseminar dieses Kardinal Sapeia eingetreten. Er wusste nicht genau, soll ich in den Karmel eintreten, soll ich Diözesanpriester werden. Er hat also weiterhin im Steinbruch gearbeitet. Er hat tagsüber die Bücher studiert, also auch während der Arbeit, nachts sich theologisch gebildet. wurde dann 1946 von Kardinal Serpeia zum Priester geweiht. Und der Kardinal hat sofort erkannt, was für eine große Begabung dieser junge Priester hat, hat ihn dann auch zum Studium nach Rom geschickt.
Ja, wichtig, dass diese Begabung zum Priestertum geführt wurde. Dieses Leid, das der spätere Papst da erfahren hat, hat ihn das geprägt für sein ganzes Leben?
Also ich glaube, dass man sagen muss sogar, wenn er heute über das Leiden spricht, dann vor allem auch deshalb, weil er es selber erfahren hat. Und wenn Sie dieses Gedicht vorher, diese paar Zeilen gehört haben über seine Mutter, dann ist er hier sehr deutlich zum Ausdruck gekommen, wie tief ihm das Ganze auch zu Herzen gegangen ist. Er war auch beim Tod seiner Mutter nicht dabei. Er war beim Tod seines Vaters nicht dabei. Das waren Momente, die ihn wirklich zutiefst geprägt haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ein Freund von ihm über die Zeit gesagt hat, als er im Steinbruch gearbeitet hat, dass Karol Wojtyła, diese Schinderei, er musste also so Loren hin und her schieben, ätzende Flüssigkeiten durch die Gegend schleppen, dass er diese Schinderei vor allem auch als eine Bereicherung für sein Leben betrachtet hat und nicht nur als etwas Negatives und auch als Leiden.
Kann man zusammenfassen, eine Jugend, die sehr von Leid geprägt war, die erfahren hat, dass die Familienangehörigen sehr früh gestorben sind, ein Leben, das eigentlich in großer Armut stattgefunden hat. Ich bin immer wieder beeindruckt zu sehen, wie viel Leid manche Familien durchmachen, die die Gnade haben, einen Priester hervorzubringen. Wir wollen uns in der nächsten Runde nach dem Break beschäftigen mit diesem Leben und auch mit einer Begegnung, die dem Papst zuteil wurde, als er noch ein junger Priester war. Er hat eine Begegnung gehabt mit einem Menschen, der ihm die Zukunft vorausgesagt hat. Direktor Rimmel, wie haben seine jüdischen Freunde den jetzigen Papst geprägt?
Er hat sich schon zu Zeiten der NS-Herrschaft, als alle verfolgt wurden, die jüdisch waren, sehr für sie eingesetzt. Er hat die Zeit genützt, sie zu verstecken, ihnen falsche arische Papiere zu beschaffen. Da gibt es eine nette Begebenheit, die hat sich an sich brieflich 1997 zugespielt, reicht aber zurück in diese Zeit von damals. Da kam aus Israel, aus Haifa, ein Brief im Vatikan an. Dieser Brief wurde zunächst einmal zurückgeschickt, weil man nicht wusste, an wen er adressiert war. Dann hat der Absender diese Dame diesen Brief ein zweites Mal nach Rom geschickt, in den Vatikan. Und er wurde geöffnet. Und da stand drin, dass diese Dame, die diesen Brief geschickt hat, sich nochmals beim Papst bedanken möchte, bevor er stirbt. Es war 1945. Die Insassen der Konzentrationslager sind befreit worden. Und sie war damals 15 Jahre alt. Auch sie wurde befreit aus einem KZ. Und sie stand damals zwischen Katowice und Krakau auf einem Bahnhof in Sträflingskleidung. Und sie schreibt, dass ein junger, blonder Priester auf sie zugekommen ist und sich ihrer angenommen habe. Er habe sie nach ihrem Namen gefragt. Er habe ihr sein Butterbrot gereicht. Und weil gar kein Zug gekommen ist, hatte sie 30 Stunden, das muss man sich mal vorstellen, 30 Stunden auf dem Rücken zum nächsten Bahnhof getragen. Sie erzählt auch, dass er dort ein Teerfass organisiert hat. Er wollte sie wärmen. Dann sei er kurz weggegangen, er wollte was zum Essen organisieren, einen Tee. Dann seien andere jüdische ehemalige KZ-Insassen gekommen, haben gesagt, sie solle sofort verschwinden, denn polnische Priester wollten jüdische Mädchen nur in Klöster stecken. In Deutschland stand in den Zeitungen, dass die Frau gesagt hat, durch das, dass er mich nach dem Namen gefragt hat, hat er mein Leben gerettet. Hier zeigt schon, welche tiefe Verbundenheit er immer auch hatte, wie er sich eingesetzt hat. Und sicherlich haben all diese Erfahrungen, die Verfolgungen der Juden, die er selber auch mit erlitten hat, ihn geprägt, dass er später diese Besuche gemacht hat in der Synagoge in Rom und dass er sich überhaupt für die Versöhnung zwischen den Völkern auch einsetzt.
Er sagt ja auch, Antisemitismus ist eine schwere Sünde.
Ja.
Also da hat er sehr deutliche Worte
gefunden. Absolut richtig.
Gott sei Dank.
Ja.
Wie war es, als er zum Bischof geweiht wurde? Wie alt war er da und hat er da erlebt?
Das ist eine interessante Geschichte. 1958 ist er zum Weihbischof ernannt worden. Er hat die Nachricht bekommen, als er beim Kajakfahren war. 1964 wurde er Erzbischof von Krakau. Und als er zum Kardinal ernannt wurde, hat er diese Nachricht bekommen, als er beim Bergwandern war. Sicherlich spielt die Ernennung zum Kardinal mit, dass er auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil sehr engagiert war und sich dort einen Namen gemacht hat. Aber um nochmal auf ihn als Bischof zu kommen, er war wirklich ein Sportsmann, sehr viel Skifahren, sehr viel Bergtouren. Italienischen Seminaristen hat er mal erklärt, was ist der Unterschied zwischen polnischen Bischöfen und italienischen Bischöfen. Dann hat er gesagt, die polnischen Bischöfe, die sind durch die Reihe fast lauter gute Skifahrer, die italienischen Bischöfe nicht. Also solche Dinge. Oder als er dann Papst wurde, hat er in Castel Gandolfo einen Swimmingpool einbauen lassen.
Das hat also zum Teil ein sehr sportlicher Papst.
Er hat zum Teil Widerstände hervorgerufen, aber er hat gesagt, ein Swimmingpool zu bauen ist billiger, als ein neues Konklave einzuberufen.
Aber er hat auch als Bischof am Zweiten Vatikanum teilgenommen.
Sehr entscheidend. Er hat zunächst teilgenommen als Weihbischof, dann als Erzbischof und er hat auch mit der Zeit regelrecht die polnische Delegation angeführt. Er hat über 20 schriftliche und mündliche Eingaben gemacht auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, die sehr prägend waren. Und man kann auch sagen, dass er zum Papst gewählt wurde, hängt damit zusammen, manche formulieren das so, weil er den Kardinälen eben vom Zweiten Vatikanischen Konzil her auch bekannt war.
Und wie hat ihn die Zeit des Kommunismus geprägt, die er ja voll miterlebt hat?
Diese Zeit war für ihn und für seine Entwicklung auch bedeutsam, weil er vom Denken her versucht hat, ein System zu entwickeln, wo sowohl im Westen als auch im Osten sich trägt. Nämlich, was ist der Mensch? Wie müssen seine Rechte, seine Würde verteidigt werden? Und er hat auch sehr, sehr viel Widerstand erfahren und erleiden müssen, wenn ich nur denke, seine Rolle, als die Kirche Nowa Huta gebaut wurde, in der Nähe von Krakau entstand eine Trabantenstadt. Es zogen sehr viele Arbeiter zu, darunter auch sehr viele katholische Arbeiter. Sie hatten keine Kirche. Sommer wie Winter hielten sie die Heilige Messe im Freien. Jeden Sonntag kamen über 5000 Gläubige, nahmen teil. Man hatte eine Baugenehmigung, aber als es immer näher zum Baubeginn kam, ist es immer schwieriger geworden. Und es kam zu Schießereien, als die städtischen Arbeiter das Kreuz entfernten, das an dieser Stelle stand. Wojtyła hat immer zur Ruhe aufgerufen, aber bestimmt auch sich für diesen Bau eingesetzt. Er hat von Rom einen Stein gebracht aus den Katakomben, der auch zum Grundstein geworden ist. Das Ganze ist ein Symbol auch für eine schwierige Gratwanderung zwischen dem Regime, dem kommunistischen Regime, und auch den Rechten der Menschen gerecht zu werden.
Ein interessantes Leben. Man hat den Eindruck, es ist geführt von einer unsichtbaren Hand. Eine Regie hat da geführt, die man nicht gesehen hat. Wahrscheinlich war es die Hand der Mutter Gottes, die diesen Mann vorbereitet hat auf dieses schwierige Amt, das er so spektakulär jetzt ausübt und das unsere ganze Zeitgeschichte geprägt hat.
Wenn ich da nur eine Kleinigkeit einbringen darf, die gerade für uns Deutsche sehr wichtig ist. Nach dem Krieg war er jener, der sich sehr eingesetzt hat für die Versöhnung zwischen Polen und Deutschen, diese großen Worte auch mitgesprochen hat: Wir vergeben und wir bitten um Vergebung.
Ein sehr interessantes Thema. Wir könnten noch stundenlang darüber reden. Wir müssen jetzt leider Schluss machen. Aber nächste Woche um die gleiche Zeit kommen wir wieder mit einem neuen interessanten Thema im Denken von Papst Johannes Paul II.